Ja, liebe Leser und Zuhörer des Heimatkuriers, ich darf Sie alle ganz, ganz herzlich zu einer weiteren Folge der mittlerweile 8. regulären Folge unseres Heimatkurier-Podcasts begrüßen. Wir werden heute über die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik 2013 sprechen und haben dafür niemand Geringeren als den freien, patriotischen Publizisten Jonas Greindberg bei uns zu Gast. Lieber Jonas, willkommen im Podcast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe schon genannt, wir werden heute über die polizeiliche Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes sprechen, die sogenannte PKS. Nancy Faeser hat sie vergangenen Dienstag, den 9. April, gemeinsam mit dem BKA-Präsidenten Holger Münch und den Vorsitzenden der Innenministerkonferenz, Michael Stücken von der CDU, in einer Pressekonferenz vorgestellt. Und selbst direkt bei dieser Pressekonferenz musste man auch bereits einräumen, dass die Zahlen keine erfreulichen sind. Wir haben zum Beispiel einen Anteil 41% ausländischer Tatverdächtigen. Auch das war Thema bei der Pressekonferenz. Da werden wir aber später noch stärker darauf eingehen. Lieber Jonas, du beschäftigst dich schon länger generell mit dem Thema Ausländer- und Migrantenkriminalität, hast bereits im vorigen Jahr eine umfassende Analyse auch der PKS durchgeführt. Und angesichts dessen möchte ich dir einfach eingangs einmal die Frage stellen, wie hast du die Zahlen 2023 oder wie beurteilst du die Zahlen 2023 aktuell? Gibt es hier im Vergleich zum Vorjahr eklatante Unterschiede? War das ohnehin alles vorhersehbar? Also eine kurze Einschätzung deinerseits.
Die Zahlen haben mich nicht überrascht und die PKS 2023 hat uns auch nicht wirklich etwas Neues gelehrt. Was wir bereits schon lange, seit Jahren wissen, ist, dass Ausländer in der Kriminalität unter den Tatverdächtigen stark überrepräsentiert sind. Und es ist dann immer noch relevant, wie man so eine Studie einordnet, vor dem Hintergrund, auf welche Ethnien, auf welche Staatsangehörigkeiten man blickt. Es ist aktuell möglich, die tatverdächtigen Belastungszahlen pro 100.000 Einwohner für die zehn größten ausländischen Staatsangehörigkeiten in Deutschland zu berechnen. Also dazu muss man sich stützen auf eine Rohdatenauszählung des Ausländerzentralregisters. Das ist eigentlich, das sind Fakten, die das BKA ganz einfach in ihre PKS einfügen könnte. Sie tut es allerdings aus gewissen Gründen nicht. Daher müssen wir aus dem patriotischen Vorfeld diese Arbeit übernehmen. Und einmal nur ganz grob zur allgemeinen Kriminalität. Also wir haben im vergangenen Jahr 2023 einen Ausländeranteil oder wir haben pro 100.000 Ausländer in Deutschland 7.200 Tatverdächtige. Also das sind alle Straftaten von, Schwarzfahren, vom Ladendiebstahl bis zur Vergewaltigung und zum Mord. 7.200 pro 100.000 Ausländer sind da tatverdächtig. Bei den Deutschen sind es allerdings nur 1.800. Also da sieht man schon, da sind die Ausländer viermal überrepräsentiert. Wir können dann auch gleich noch auf die einzelnen Staatsangehörigkeiten eingehen. Und das ist, wie gesagt, eine Entwicklung, sich einfach durchzieht durch die letzten Jahre. Und im letzten Jahr, in der letzten PKS, hatten wir auch ganz ähnliche Zahlen.
Ja, bist du schon eingegangen auf diese sogenannte Kriminalitätsrate, die man hier berechnen kann? Das BKA macht das ja selbst nicht. Dennoch muss man sagen, auch ohne diese Zahlen sprechen die offiziellen Zahlen schon eigentlich Bände, kann man sagen. Also ich habe schon angesprochen, 41% aller Tatverdächtigen haben keinen deutschen Pass, sind Ausländer. Der Anteil bei der Gesamtbevölkerung liegt allerdings nur bei 15%. Also alleine schon aus dieser Gegenüberstellung 41 zu 15% ergibt sich schon dieses überproportionale Ausmaß der Beteiligung von Ausländern an den verschiedensten Straftatbeständen, was auch eine signifikante Entwicklung ist und die auch in der Berichterstattung sozusagen mit dem Schlagwort Jugendkriminalität eine prominente Rolle gespielt hat, ist der Zuwachs unter gewalttätigen Kindern und Jugendlichen von 12 bzw. 10%. Und insgesamt ist der Anteil der tatverdächtigen Ausländer bei Gewaltdelikten im Speziellen um 14,5% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Also eigentlich, Jonas, kann man sagen, schon die Zahlen an sich, die vom BKA veröffentlicht werden, sprechen eigentlich schon eine deutliche Sprache.
Die Sprache ist extrem deutlich und Nancy Faeser musste auch bei der Vorstellung der PKS einräumen, dass die Zuwanderung dazu beigetragen hat. Sie hat allerdings dann auch versucht, das noch etwas zu retten, indem sie gesagt hat, ja, jetzt müssen wir gegensteuern und zwar, wir müssen mehr Geld in die Bildung investieren. Wir dürfen hier nicht weniger Geld in die Hand nehmen, sondern noch mehr. Und das ist natürlich die Frage, wozu führt das? Denn dadurch wird ja ein Teufelskreis geschaffen. Man holt sich die Kriminalität ins Land. Dagegen muss dann noch mehr Geld ausgegeben werden. Und im Endeffekt führt das einfach nur dazu, dass die deutschen Steuerzahler langfristig komplett ausgeplündert werden.
Ja, auch Holger Münch musste ja einräumen. Also er hat wortwörtlich gesagt, Straffälligkeit ist herkunftsabhängig. Als Lösungsansatz hat er dann allerdings das seit Jahrzehnten scheiternde und generell gescheiterte Vorhaben der Integration angeführt. Sie sei laut Stübken sozusagen das beste Mittel gegen Kriminalität von Zuwanderung. Faeser hat sich auch nicht davor gescheut, wieder mal ihre Abschieberhetorik zu bemühen. Gemeint, wer sich nicht an die Regeln hält, muss gehen, wurde allerdings gleich von Münch wieder konterkariert, der in der Fragerunde später meinte, die Idee ist ja nicht, dass wir jeden, der sofort straffällig wird, ausweisen. Also ein ewiges Herumlavieren. Genauso hatte man das ja schon bereits bei der Veröffentlichung der PKS-Statistik einzelner Bundesländer. Mein Favorit ist die Aussage von NRW-Innenminister Herbert Reul, der als Reaktion auf die gerade in NRW äußerst signifikanten und besorgniserregenden Zahlen gesagt hat, wir haben kein Problem mit Ausländern, sondern ein Problem mit Kriminalität von nicht-deutschen Tätern.
Naja, ich würde ja noch weitergehen und sagen, wir haben auch ein extrem großes Problem mit der Kriminalität von deutschen Tätern. Denn im Gegensatz zum Beispiel zum sogenannten Bürgergeld wird in der polizeilichen Kriminalstatistik nicht der Migrationshintergrund erfasst. Du beschäftigst dich, Philipp, ja sehr en Detail, auch mit der Überrepräsentation von Ausländern oder von Menschen mit Migrationshintergrund bei Sozialhilfeempfängern. Dort geben es die Daten her. Dort kann man tatsächlich herausrechnen, wie hoch der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund ist. Das ist in der PKS 2023, in der PKS grundsätzlich nicht möglich. Es ist wahrscheinlich auch nicht gewollt, schlichtweg, weil die Polizei dies nicht bei der Übergabe der Straftaten an die Staatsanwaltschaft erhebt. Und das wäre eigentlich eine Forderung, die wir aufstellen müssten. Ein Beispiel, das ich hier nennen möchte, ich habe hier nur die Daten für das Jahr 2022. Da gab es, ich glaube, 789 Gruppenvergewaltigungen. Und die Hälfte dieser Gruppenvergewaltigungen entfallen auf Nichtdeutsche. Da könnte man sagen, ja, da haben wir ein Problem mit Nichtdeutschen. Aber das wirft natürlich die Frage auf, wer sind denn die anderen 50% dieser 789 Gruppenvergewaltiger?
Dieselbe Diskussion gab es ja auch bei den Silvesterkrawallen, wo dann sozusagen die Namen der Deutschen unter Anführungszeichen Tatverdächtigen dann plötzlich Thema waren und selbst die CDU, glaube ich, eine parlamentarische Anfrage sogar gestellt hat, um die Namen der vermeintlich deutschen Tatverdächtigen auch zu publizieren, um dann eben festzustellen, um welche Bevölkerungsgruppe es sich hier tatsächlich handelt. Aber das ist ja generell auch ein Problem, auch in der Demografie, weil ja auch der Definition, also die Definition des Begriffs Migrationshintergrund immer mehr eingeschränkt wird. Und ja zur Folge hat, dass zum Beispiel die dritte und vierte Generation von Migranten mittlerweile gar nicht mehr abgebildet wird, also das sogenannte Migrationshintergrund. Hintergrund-Fading. Das heißt, generell, glaube ich, muss man sich als Rechte hier stark machen, dass wir überhaupt einmal ein Lagebild haben, dass wir mal offene Zahlen haben, eine Art Monitor, wo ganz klare Zahlen publiziert werden, um überhaupt mal den Ist-Zustand feststellen zu können. Weil was wir jetzt machen, ist immer sozusagen eine Art Annäherung zu betreiben. Das heißt, man versucht dann, sich aus den Zahlen, die wir sozusagen noch zur Verfügung gestellt bekommen, ein grobes Lagebild zu zeichnen. Und dann müssen gewisse Tendenzen abgeleitet und projiziert werden. Aber die tatsächlichen Zahlen, sowohl in der Demografie als auch im speziellen Fall der Ausländerkriminalität, liegen nicht wirklich vor. Ich möchte jetzt aber überleiten zu dem, was du schon zu Beginn angesprochen hast, nämlich die Berechnung der sogenannten Kriminalitätsrate, also die Anzahl der Verdächtigen nach Staatsangehörigkeit auf die 100.000 Einwohner sozusagen. Und da hast du für das Magazin Freilich einen Artikel verfasst, exklusive Zahlen aus PKS 2023. Wer ist am kriminellsten im Land? Ja, lieber Jonas, wer ist denn am kriminellsten in Deutschland?
Das kommt darauf an, Philipp, um welche Straftat es sich handelt.
So generell schreibst du allgemeine Kriminalität, erster Absatz, Afghanen sind am kriminellsten. Ist das korrekt?
Afghanen sind am häufigsten im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung unter den Tatverdächtigen vertreten. Also wenn wir uns das mal anschauen, wenn es um die allgemeine Kriminalität geht, also hier haben wir wirklich alles, hier haben wir den Taschendiebstahl bis hin zum Mord. Ja, dann haben wir pro 100.000 Afghanen 14.500 Verdächtige. Ja, also das ist schon eine enorme Zahl, wenn wir das einfach nur mal, um sich das vorzustellen, wenn wir durch einen Supermarkt gehen und dann stehen da 100 Afghanen, dann waren davon im Durchschnitt im letzten Jahr 15% wegen einer Straftat tatverdächtig. Und da kommen dann erst an der zweiten Stelle, ich werde mal kurz hier meine Tabelle ordnen, genau, dann kommen an der zweiten Stelle die Syrer mit 11.100 Tatverdächtigen pro 100.000 Einwohner. Und an der dritten Stelle, also Bronze, wenn man so will, in der Kriminalitätsolympiade, das nehmen die Rumänen mit. Ja? Die kommen auf 6.900 Tatverdächtige pro 100.000.
Und gleich gefolgt an vierter Stelle die Bulgaren. Wir alle wissen natürlich, insbesondere wer Aufmerksamkeit die Berichterstattung des Heimatkriegs verfolgt, dass es sich hier wahrscheinlich um Mitglieder des sogenannten fahrenden Volkes handelt. Ich möchte jetzt keine anderen Begriffe hier anführen, aber ich denke, wir alle wissen, was gemeint ist. Also das zur allgemeinen Kriminalität. Gibt es da sonst noch irgendwelche Auffälligkeiten oder sollen wir direkt in die einzelnen Deliktgruppen gehen?
Nur nochmal zum Kontext. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Zahlen, die ich eben gegeben habe, noch unvollständig sind. Denn ich stütze mich, ja, das hatte ich ja anfangs schon erwähnt, auf eine Rohdatenauszählung des Ausländerzentralregisters. Und da liegen eben die Bevölkerungsdaten nur für die 10 größten Ausländergruppen vor. Unter anderem Afghanen, Rumänen, Bulgaren, Polen, Italiener, Kroaten und so weiter. Die ganzen anderen ungefähr 208 ausländischen Staatsangehörigkeiten, die werden wir erst in den nächsten Tagen oder wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten kennenlernen. Und ich wollte einmal ganz kurz verweisen auf die polizeiliche Kriminalstatistik von 2022, ja, vom vorletzten Jahr. Und da möchte ich einmal ganz kurz, weil das für die Zuhörer bestimmt hochinteressant sein wird, einmal kurz eingehen, wer denn da am häufigsten in Erscheinung tritt.
Kann ich auch kurz Werbung machen? Das sind tatsächlich auch Zahlen, die haben auch wir veröffentlicht. Heimatkurier.at, PKS und Ausländerkriminalität, das sind die kriminellsten Herkunftsländer. Mit den Zahlen, wie der Jonas schon gerade angesprochen hat, der PKS 2022 in Bezug zur Bevölkerungsstatistik 2022. Bitte.
Philipp, was würdest du schätzen, wer hat im Jahr 2022 die Goldmedaille davon getragen?
Ich muss es ja leider nicht schätzen, weil wir die Zahlen quasi hier schon vor uns haben. Aber ich sage nur so viel, ich hätte nicht damit gerechnet. Aber die Zuschauer haben jetzt noch einige Sekunden Zeit, ihre Mutmaßungen im Kopf anzustellen. werden jetzt gleich durch den Jonas sehen, ob sie richtig liegen.
Wunderbar. Also ich habe hier an erster Stelle ungeklärte Staatsbürgerschaft. Und zwar haben wir hier auf 97.000 Einwohner 19.000 Verdächtige. Also wir haben knapp 20.000 Tatverdächtige pro 100.000 Einwohner. Wie gesagt, ungeklärte Staatsbürgerschaft, wahrscheinlich staatenlos oder hab meinen Pass verloren bei der Einreise. Und an der zweiten Stelle, hier können wir einen Trommelwirbel einblenden. Also wir wissen ja, es ist, glaube ich, auch die nationalistischste, die stolzeste Nation Europas. Es sind die Albaner.
Interessant.
Es sind die Albaner mit 13.600 Tatverdächtigen pro 100.000 Einwohner, aber dicht gefolgt von den Afghanen mit 12.000. Also die Afghanen holen da im Jahr 2022 Bronze. Und ihr müsst jetzt noch ein bisschen warten, bis wir da die kompletten Daten zum Ausländerzentralregister haben. Und dann werden wir das auch noch aktualisieren für das letzte Jahr 2023.
Das ist interessant. Ich habe nämlich tatsächlich auch für 2022 geringfügig andere Zahlen. Ich schaue jetzt gerade, ob hier einfach die Kriminalitätsrate anders berechnet wird. Moment. Genau, also Kriminalitätsrate bei meinen Zahlen gibt prozentuell an, wie viele Mitglieder dieser Gruppe innerhalb eines Jahres mindestens einmal tatverdächtig waren. Das heißt, der Prozentsatz der Tatverdächtigen dieser Gruppe, ein Wert von 10%, bedeutet zum Beispiel, dass 10% der Mitglieder dieser Gruppe in einem Jahr tatverdächtig wären. Und da ergeben sich, das ist ja vielleicht auch interessant, hier ein bisschen andere Zahlen zu haben, auf Platz 1. Was schätzt du, Jonas? Du hast jetzt gemeint, die Albaner nach deinen Zahlen, aber ich habe da ein bisschen was anderes. Was schätzt du nach dieser Definition?
Ah, ich muss auch hinzufügen, Philipp, ich habe nur solche Staatsangehörigkeiten berücksichtigt, die einen höheren Bevölkerungsanteil als 50.000 haben. Das habe ich deshalb getan, um belastbarere Daten zu haben. Jetzt würde ich mal schätzen, also entweder etwas aus dem subsaharischen Bereich. Ach komm, ich sag Algerien.
Volltreffer.
Aha.
Algerien, yo. Platz Nummer 1 mit einer Kriminalitätsrate von 34,21%. Das heißt, Algerier sind im Vergleich zu deutschen oder algerische Staatsangehörige sind im Vergleich zu deutschen Staatsangehörigen 18,9 Mal öfter einer Straftat verdächtigt.
Das ist
Platz 2.
Ja. Das ist Entschuldigung, dass ich da kurz reingrätschen muss, aber wir sollten diese Zahlen mal wirklich uns auf der Zunge zergehen lassen. Das sind Unterschiede, die das Narrativ von der multikulturellen Gesellschaft, von der Einwanderungsgesellschaft krachend zerschellen lassen. Das sind Überrepräsentationen. Das ist jenseits von Gut und Böse.
Die allerdings, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich auch darin liegen, dass er gerade diese nordafrikanischen Staatsangehörigen oftmals eben auch diese organisierte Kriminalität ins Auge fassen und dann ja zum Teil möglicherweise gar nicht sozusagen auch in Deutschland wohnhaft bzw. sesshaft sind. Wir wissen ja, dass zum Beispiel gewisse Nachbarstaaten von Deutschland einen sehr, sehr hohen Bevölkerungsanteil von Nordafrikanern haben, dass das eventuell auch hiermit erklärbar ist, weswegen auch deine Herangehensweise, dass du nur Gruppen mit über 50.000 sozusagen in der Gesamtbevölkerung nimmst, wieder Sinn macht. Auf Platz 2 sind nach meinen Zahlen übrigens auch Georgien und danach Platz 3 Guinea-Bissau, Platz 4 Kongo, die Republik Kongo, Platz 5 Gambia. Und all diese Gruppen, die ich vorgelesen habe, sind bis zu 10-mal krimineller als deutsche Staatsangehörige.
Was man hier auch berücksichtigen muss, Philipp, wir sprechen hier ja gerade von der Gesamtkriminalität. Die Unterschiede im Vergleich zu deutschen Staatsangehörigen werden dann ja noch um ein Vielfaches stärker, wenn man sich einzelne Straftaten anschaut, zum Beispiel Vergewaltigung oder Ladendiebstahl.
Du hast das in deinem Artikel gemacht und hast mit dem Delikt Mord begonnen. Vielleicht steigen wir da direkt ein.
Das tun wir. Lass mich kurz meine Statistik refreshen. Wir sind Mord-Olympiade des letzten Jahres. Und wie gesagt, Gold geht an den Bosporus. Ja, das geht tatsächlich an die Türkei. Ja, pro 100.000 Türken, ungefähr 1,5 Millionen Türken, hatten wir im letzten Jahr in Deutschland. Also pro 100.000 Türken haben wir 4,3 Mordverdächtige. Und diese Zahlen, die sagen uns erst einmal nichts. Wir müssen sie in Relation setzen zu anderen Gruppen. Tun wir das mal. Setzen wir das mal in Relation zu den Deutschen. Da haben wir nur 0,7 tatverdächtige Mörder pro 100.000. Und demzufolge sind Türken in diesem Bereich über 6,5 Mal häufiger unter Mordverdächtigen repräsentiert. Und wir kommen hier auch wieder zurück zu dem eingangs angesprochenen Problem, dass eben es nicht nur kein Migrationshintergrund-Fading gibt. Der Migrationshintergrund wird gar nicht berücksichtigt in der PKS. Ich bringe hierzu mal ein folgendes Beispiel. Also stellen wir uns mal vor, der Bürgermeister von Berlin verleiht einem türkischen Staatsangehörigen die deutsche Staatsbürgerschaft. Und der Türke nimmt die Staatsbürgerschaft entgegen und gibt dem Berliner Bürgermeister dann eine schellende Backpfeife. Und der wird dann angezeigt. Der Bürgermeister zeigt den deutschen Neubürger dann an. Ja, dann ist das eine Straftat, die von einem deutschen Staatsbürger begangen worden ist. Dann geht ein weiterer deutscher Tatverdächtiger in diese Kriminalstatistik ein. Und daher kann ich immer nur daran appellieren, diese Zahlen mit einem Grain of Salt, wie die Amerikaner sagen, zu genießen. Denn diese 0,7 deutschen Mordverdächtigen pro 100.000 wären wahrscheinlich noch viel niedriger, wenn man alle Menschen mit Migrationshintergrund herausrechnen würde. Und schauen wir mal, wer kommt denn da, wer steht denn dann noch auf dem Siegertreppchen bei den Mordverdächtigen? Platz 1, wie gesagt, Türkei, an der am zweiten Platz Afghanistan mit 3,6 Mordverdächtigen pro 100.000 und dann gefolgt von Rumänien mit 3,3 und dann Syrien, Bulgarien, Polen, Italien.
Vergewaltigung.
Vergewaltigung. Hier haben wir auch, also das ist wieder eine Straftat, bei der wir jetzt sehr, sehr hohe Unterschiede haben. Wir hatten ja jetzt hier in der Spitze einen Unterschied von Türken zu Deutschen von 6,5. Hier haben wir jetzt allerdings bei Vergewaltigung einen Unterschied zum Spitzenreiter Afghanen zu Deutschen von 10,5. Also Afghanen von 100.000 Afghanen sind 90 der Vergewaltigung verdächtig. Bei Deutschen sind das nur 8,6. Und ganz weit abgeschlagen, ja, also an zweiter Stelle kommen die Syrer mit 47 Tatverdächtigen. Das ist fast halb so viel wie die Afghanen.
Und dann, das ist schon krass, weil wenn ich mal so die Statistiken ansehe zu allen anderen Delikten, die du aufgeführt hast, ist das das einzige Delikt, wo es zwischen Platz 1 und 2 also einen wirklichen Knick gibt und da eine extreme Diskrepanz entsteht. Ansonsten sind die Anstiege immer relativ graduell, aber hier ist es ja wirklich Platz 1 das Doppelte von Platz 2.
Es ist enorm, Philipp. Und Afghanen, wie gesagt, unter 100.000 Afghanen haben wir 90 Tatverdächtige für Vergewaltigung. Dann kommen die Syrer mit 47 und dann kommen die Türken mit 26. Wir hören es ja immer wieder, dass der Islam dafür verantwortlich ist, dass das eine kulturelle Prägung ist. Und das ist, denke ich, auch an vielen Stellen eine berechtigte Erklärung. Aber wenn wir uns diese Kriminalitätsraten anschauen, wenn wir uns diese Diskrepanz innerhalb von muslimischen Herkunftsländern anschauen, dann brauchen wir weitere Erklärungen, dann brauchen wir eine multikausale Herangehensweise, um diese Diskrepanzen zu erklären.
Kannst du das noch näher ausführen? Ich glaube, das ist sehr interessant.
Naja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch noch kulturelle Praktiken hinzukommen, die, sage ich mal, im Hindukusch in Afghanistan verbreitet sind. Du hast in Afghanistan eine sehr ausgeprägte Stammesgesellschaft, der Islam, der dort praktiziert wird, ist sehr viel rigider als etwa in der Türkei, als in Syrien. Und es könnte durchaus sein, dass einfach der kulturelle Unterschied zwischen Afghanistan und Deutschland ein derart großer ist, dass die Menschen in Afghanistan durch ihre Stammes-, ihre Familienkultur so stark eingehegt sind, dass sie dann halt in einer liberalen Gesellschaft wie Deutschland dann erstmal vor Herausforderungen gestellt sind. Und es mag auch durchaus sein, dass das ist ja auch in Stammeskulturen, der Frauenraub ist ja auch ein verbreitetes Phänomen in Stammeskulturen. Und wenn sich solche Praktiken über die Jahrhunderte dann auch evolutionär verstetigen, dann ist das etwas, was, sage ich mal, sehr tief dann in der Identität eines solchen Volkes wurzelt und dann nicht einfach mehr über mehr Bildung, mehr Investitionen in Bildung und Integration, wie es Nancy Faeser fordert, wieder aufgehoben werden kann. Das ist ja auch wieder so ein Wahnsinn, den man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen muss. Da sagt dann Nancy Faeser, ja, wir haben jetzt einen Anstieg in der Kriminalität, wir haben mehr Morde, wir haben mehr Vergewaltigungen, aber wie will man denn über Bildung jemand erreichen, der vielleicht schon 20, 30 oder 40 Jahre, also ein fertiger Mensch ist, der einen Sozialisierungsprozess durchlaufen hat, der ein stehendes Weltbild hat. Wie soll das funktionieren, frage ich mich da immer.
Ich glaube, das ist eine berechtigte Frage. Ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, dass man diese Erklärungen eben nicht auf die Religion an sich reduzieren kann, wie du es auch dargelegt hast. Religion und Kultur, beziehungsweise tief eingerastete Verhaltensweisen, die bedingen ja auch einander. Und wie du schon gesagt hast, seine Stammeskultur in Afghanistan, die ist nicht nur aufgrund der Religion so, sondern auch aufgrund der gesamten geografischen, kulturellen Gründe, die auch diese Lage überhaupt mit sich bringt. Und ich glaube, hier dieses multikausale Erklärungsmuster ins Feld zu führen, ist sehr, sehr wichtig, um dann eben nicht in so eine reine Religionsdebatte zu kommen, wo man dann ja auch so ein bisschen den Eindruck hat, naja, wenn die dann alle quasi zum Christentum konvertieren, haben wir diese Probleme nicht mehr. Gegenbeispiele dafür gibt es, glaube ich, genug. Ich möchte aber kurz noch ein paar andere wichtige Deliktgruppen noch durchgehen, die du gesammelt hast. Nicht alle, weil dafür fehlt uns die Zeit, aber interessant sind natürlich noch die Körperverletzungen, wo auch wiederum die Afghanen an erster Stelle liegen, allerdings etwas reduziert, beziehungsweise nicht mehr ganz so signifikant wie bei den Vergewaltigungen.
Das ist der Fall. Also hier ist der Abstand Afghanistan-Syrien weitaus geringer.
Aber auch wieder Afghanistan-Syrien, das heißt, man sieht natürlich, um hier jetzt kurz den Kontext natürlich auch den Augenfälligen herzustellen, dass bei diesen Deliktgruppen Vergewaltigung, Körperverletzung natürlich gerade die Asylinvasion seit 2015, wo eben die stärksten Herkunftsländer, vor allem Syrien und Afghanistan sind, eine sehr, sehr große Rolle spielen. Abgesehen von dem ganzen Migrationsprozess, der hier seit Jahrzehnten stattfindet.
Ja, und man sieht zum Beispiel auch, hier bei den Körperverletzungen sieht man es nicht so deutlich, aber man sieht, dass die europäisch geprägten Länder sehr nah aneinander clustern. Also die haben sehr ähnliche Kriminalitätsraten. Bei Deutschland haben wir bei Körperverletzungen, da haben wir 440, dann ist Kroatien etwas höher mit 612, dann Italien mit 742, die Ukraine, Russland darüber. Und dann beginnt es halt mit der Türkei und dann kommt halt Rumänien, Polen, Bulgarien. Also wir sehen eigentlich, wir können immer dieses Muster eigentlich mehr oder weniger erkennen, dass sich diese Cluster herausbilden, also muslimisch geprägte Länder und dann mehr oder weniger stark europäisch geprägte Länder. Und um diesen Punkt vielleicht noch einmal etwas stärker zu machen, möchte ich nochmal auf eine Straftat gehen, die wir sonst vielleicht übersprungen hätten, und zwar sexueller Kindesmissbrauch. Hier haben wir auch wieder das gleiche Muster, also Afghanistan, Syrien, Bulgarien, Spitzenreiter. Ja. Die Afghanen dabei 3,7 Mal häufiger repräsentiert als Deutsche. Und das ist jetzt interessant, eben bei der Körperverletzung waren die Deutschen ja ganz unten. Also die waren am wenigsten stark unter den Tatverdächtigen vertreten. Hier haben wir Deutschland allerdings mit 13,4 eher in der Mitte angesiedelt. Und darunter haben wir dann halt andere Herkunftsländer wie Russland, Ukraine, Kroatien, Polen. Und hier möchte ich mal noch mal eine Interpretation anführen, die Schlomo Finkelstein gestern in der Honigwabe gegeben hat. Und Schlomo hat darauf hingewiesen,
dass... Kurz zur Einordnung, da geht es um einen Twitter-Namen und die Honigwabe ist ein sehr empfehlenswertes YouTube-Format. Das nur kurz für unsere Zuhörer.
Und Schlomo Finkelstein hat darauf hingewiesen, dass wenn jemand aus Kroatien kommt oder aus Russland kommt, dass das wahrscheinlich dann doch noch wirklich etwas, eher noch ein Russe oder ein Kroate ist, dass da der Migrationshintergrund eben nicht so stark ausgeprägt ist. Und gerade unter den russischen Staatsbürgern haben wir wahrscheinlich dann auch noch einen höheren Anteil an Deutschen, so sie denn noch keinen deutschen Pass beantragt haben. Und das haben wir halt bei den deutschen Staatsbürgern nicht, weil hier, wie gesagt, schon sehr viele 100 Millionen Einbürgerungen in den letzten Jahren vorgenommen worden sind, die die Kriminalitätsraten für die Deutschen natürlich in die Höhe treiben im Schnitt.
Ja, sehr interessant. Es gibt auch noch andere, also ich kann den Artikel wirklich nur empfehlen, bei freilich exklusive Zahlen aus PKS 23, wer ist am kriminellsten im Land, merkt dann vor allem, dass bei Delikten wie Raub, Menschenhandel, Ladendiebstahl, Einbruch hier vor allem die osteuropäischen Länder führend sind, also Polen, Rumänien, Bulgarien, ja, zum Teil auch Kroatien, aber hier ist wirklich tatsächlich davon auszugehen, dass es hier um die organisierte Kriminalität handelt, die auch grenzüberschreitend international operieren kann, dank EU-Freizügigkeit, dank Schengen. Und dass hier natürlich weniger das der Fall ist, dass hier diese Straftäter, diese Tatverdächtigen tatsächlich zu einem großen Prozentsatz auch sozusagen in Deutschland leben. Gibt es sicherlich auch, aber das muss man vielleicht hier noch differenzieren. Ich meine, zum Abschluss, es ist ja nicht alles schlecht, mag man vielleicht sagen. Es gibt ja einen Straftatbestand, bei dem die Deutschen dominieren.
So ist das. Also es gibt bestimmt mehrere, aber ich habe ja bislang nur 30 Straftatbestände mir angeschaut. Ich weiß auch schon, Philipp, auf welchen du anspielst. Ich öffne ihn jetzt mal gerade hier und ordne die Tabelle neu. Es handelt sich um den Straftatenschlüssel 670015, der in der polizeilichen Kriminalstatistik 2023 Tabelle 62 zu finden ist. Es geht um gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung. Also wenn jetzt irgendein, no offense, Boomer auf Facebook mit seinem Klarnamen, sage ich mal, vom Leder zieht, ne, gegen eine Renate Künast, ne, gegen eine Annalena Baerbock und dann von der angezeigt wird, kommt ja immer wieder vor, dann wird der da wahrscheinlich in dieser Statistik auftauchen. Philipp, wäre das nicht mal was, dass man guckt, wie stark sind Heimatqueer-Leser in dieser Straftat überrepräsentiert?
Ja, das wäre tatsächlich mal ein witziges Kuriosum. Vielleicht stelle ich ja mal eine Presseanfrage hier an das BKA, sich hier mal die alternative Medienlandschaft als möglichen Verursacher dieser himmelschreitenden Ungerechtigkeit gegen unsere Herrscher und Herrschenden sozusagen ins Visier nehmen. Gibt es vielleicht noch weitere absurde Fakten der PKS?
Ich wollte jetzt ganz kurz nochmal in Detail darauf eingehen. Also wir haben hier, das ist wirklich, das kommt hier nicht zu sehr vielen Straftaten. Es gibt ja nicht sehr viele Tatverdächtige bei der Politikerbeleidigung, aber die Deutschen sind zumindest mit 2,2 Tatverdächtigen pro 100.000 führend. Ja, und dann kommt erstmal lange gar nichts. Dann kommen die Türken mit 0,8. Ja, die sind da weit abgeschlagen. Also da ist Deutschland wirklich unangefochtener Sieger. Und dann kommen die Kroaten. Ne? Das ist ja vielleicht auch, und das ist dann interessant, wer ist denn da überhaupt nicht vertreten? Also nicht mal ein einziger Tatverdächtiger. Rumänien, Syrien und Afghanistan. Und das ist doch eigentlich interessant, denn um Politiker zu beleidigen, muss man ja erstmal verstehen, was politisch in einem Land vorgeht. Man muss integriert sein, man muss die Sprache können, man muss den politischen Diskurs verfolgen. Und diese Beleidigung ist eigentlich ein sehr guter Integrationsmesser.
So habe ich es tatsächlich noch nicht betrachtet. Das ist ein interessantes Randphänomen, diese ganze Statistik. Du hast ja auch auf Twitter sehr viel noch dazu gepostet. Ich meine, möchte jetzt die Zuhörer auch nicht zu sehr mit abstrakten Zahlen langweiligen, aber gibt es noch so ein, zwei Zahlen, die vielleicht irgendwie auch witzig sind oder absurd sind oder bizarr sind? Als kleiner Abschluss dieser Zahlen, Tour de Farce.
Bizarr, ja. Also gehen wir doch nochmal, also gehen wir nochmal auf eine Straftat ein, wo tatsächlich die Deutschen dominieren. Ja, der Deutsche, der wandert ja gerne. Und der Deutsche, der geht ja auch gerne jagen, das kennen wir ja. Ne? Das ist ja auch, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, Förster seht oder einen Jäger, da habt ihr ja ein Bild im Kopf, ne? Das ist ja, ihr wisst, wovon ich rede. Ne? Und da haben wir zum Beispiel Verstöße gegen das Bundesjagdgesetz, da sind auch die Deutschen führend. Ja? Da gibt es insgesamt, ja, da gab es im letzten Jahr 70 Tatverdächtige und davon waren 67 Deutsch. Also es sind ganz wenige Tatverdächtige und die Deutschen, also die sind da sowas von am Dominieren. Und ich glaube, das sind tatsächlich auch alles Deutsche ohne Migrationshintergrund. Bringen wir zum Abschluss vielleicht nochmal eine Straftat. Und da gehe ich auf eine ein, die du schon genannt hattest. Ich nenne, weil das so eklatant ist, den Menschenhandel. Der Menschenhandel ist tatsächlich, also das ist ja eines der Errungenschaften der europäischen Zivilisation, die Sklaverei und den Sklavenhandel als erstes Mal in der Geschichte abgeschafft zu haben. Das wird ja dem Westen immer vorgeworfen, Kolonialismus, Sklaverei, aber nein, wir haben die Sklaverei auch mit Gewalt aus der Welt verdrängt. Wir haben Kriege geführt in Afrika, um Menschen daran zu hindern, Sklavenhandel zu betreiben. Aber der Sklavenhandel, der Menschenhandel hält wieder Einzug in der Mitte Europas und er kommt aus dem Osten. Er kommt, genauer gesagt, aus Bulgarien, Rumänien und zu einem geringen Teil auch aus Russland. Pro 100.000 Bulgaren haben wir 4,3 Tatverdächtige und im Vergleich zu Deutschen sind sie 61 Mal häufiger tatverdächtig. Es ist eine enorm hohe Zahl. Wir erinnern uns bei Vergewaltigung, die Afghanen waren 10-mal häufiger tatverdächtig als Deutsche. Aber hier beim Menschenhandel sind die Bulgaren über 60-mal häufiger tatverdächtig und an zweiter Stelle die Rumänen mit 3 Tatverdächtigen pro 100.000 und die Russen mit 0,6. Also wir sehen hier zum Beispiel, dass die Afghanen, ja, oder die Syrer so gut wie gar nicht hier vorkommen. Warum ist das der Fall? Beim Menschenhandel handelt es sich, wie du schon erwähnt hattest, um organisierte Kriminalität. Hier müssen erstmal die entsprechenden Strukturen entstehen. Man muss sich einen sozusagen Marktanteil an diesem Business überhaupt auch erst erkämpfen. Man muss die ganzen Strukturen schaffen. Und das ist etwas, was wir, das sage ich jetzt voraus, wir werden das in der Zukunft dann auch erleben, dass dann Ethnien, die noch nicht so lange hier sind, dann auch in diese Bereiche reingehen und den Bulgaren und Rumänen Konkurrenz machen werden.
Zwei Sachen dazu, weil ich es witzig finde. Ich habe mich jetzt bei deinen Ausführungen über die Sklaverei an einen Fall aus England erinnert, über den wir im März vergangenen Jahres berichtet haben. Nämlich Nigerianer nötigen Landsmann zum Verkauf seiner Niere. Und das war tatsächlich der erste Anwendungsfall des sogenannten Modern Slavery Act, der da in Großbritannien vor kurzem offenbar eingeführt wurde. Nein, ich habe sogar geschrieben, 2015 wurde er eingeführt. Das ist der erste Fall, wo er hier jetzt auch angewendet wurde. Es ist sozusagen eine Verschwörung, um eine andere Person zum Zweck der Ausbeutung zu verschleppen. Und es, sag ich mal, entbehrt er nicht einer gewissen Ironie, dass es sich so bei diesem ersten Anwendungsfall dieser modernen Sklaverei um eine Tat handelt, die von Afrikanern an einem Landsmann begangen wurde. Punkt 1, den ich sagen wollte, und Punkt 2, was du angesprochen hast, das Feld der organisierten Kriminalität, das merkt man ja jetzt zum Beispiel auch schon in NRW, wo sich alteingesessene türkisch-arabische, vor allem libanesische Clans erste bewaffnete Auseinandersetzungen mit Syrern liefern. Also das wird noch ganz, ganz interessant werden in den nächsten Jahren, 5 bis 10 Jahren, wie sich hier auch das Feld der organisierten Kriminalität verändern wird durch sozusagen die anhaltenden Migrationsströme. Es ist übrigens nicht nur in Deutschland so, sondern ähnliche Zahlen findet sich auch für die Schweiz und Österreich. Wir haben das auch in einzelnen Artikeln behandelt. In der Schweiz sind bereits 56% der Tatverdächtigen Ausländer und 2023 wurden insgesamt 14% mehr Straftaten verübt als im Vorjahr. Also auch hier haben wir auch einen rasanten Anstieg der Gewaltkriminalität. Bei schwerer Körperverletzung ist die Anzahl gar um 20% gestiegen oder bei Vergewaltigungen eben auch um 20%. Ähnliche Zahlen gibt es auch für Österreicher. Knapp die Hälfte der Tatverdächtigen sind dort Ausländer. Man hat insgesamt 8% mehr Anzeigen registrieren müssen und 45% aller Tatverdächtigen waren zum Tatzeitpunkt keine österreichischen Staatsbürger. Österreich weist einen Ausländeranteil von rund 20% auf. Also hier ist sozusagen diese Disproportionalität, die man auch in Deutschland beobachten kann, ganz, ganz signifikant. Das sozusagen zu den Zahlen der Nachbarländer, der deutschsprachigen Nachbarländer. Ja, Jonas, ich meine, wir haben jetzt sehr lange über die Zahlen gesprochen, über das fatale Bild und auch das sehr interessante Bild, das sich durch diese Zahlen ergibt. Und natürlich war ja auch das System, das Establishment irgendwie gezwungen, auf diese doch recht augenfälligen Missverhältnisse auch zu reagieren. Ich habe ein bisschen recherchiert, man hat vielfältige Erklärungsmuster gefunden. Manche sind nicht sehr kreativ und sprechen doch immer von den Nachholeffekten von Corona. Das wurde vor allem im vergangenen Jahr stets bemüht. Die meisten dürften jetzt eingesehen haben, dass das nicht mehr viel bringt. Einige halten daran fest. Und ansonsten sprechen andere gerne von den sogenannten sozialen Faktoren, die sozusagen in migrantischen Milieus verbreitet werden. Das heißt Armut, fehlende Bildung, fehlende Perspektiven, fehlende Aufstiegschancen. Und das sind doch die eigentlichen Faktoren, die hier relevant sind. Ist das korrekt aus deiner Sicht?
Aus meiner Sicht greift diese Erklärung aus mehreren Gründen zu kurz. Wenn wir uns einmal die Situation zum Beispiel in den USA anschauen, wo wir, was die Erfassung der Kriminalität eine ganz andere eine ganz andere Situation haben, dann können wir feststellen, also in den USA wird ja unter Staatsbürgern unterschieden nach Ethnien. Also ob du jetzt Afro-American, ob du Black bist, ob du White oder ob du Asian bist. Und da sehen wir eben auch die gleichen Muster. Da sehen wir, dass Schwarze überproportional gewalttätig sind, Weiße sich etwa in der Mitte bewegen und dass Asiaten am wenigsten stark gewalttätig werden. Und die Erklärung, die vom Establishment angeboten wird, ist, ja, das ist institutioneller Rassismus. Aber wenn dieses Argument stimmen würde, dann dürften ja die Asiaten gar nicht so viel mehr verdienen als Weiße. Denn aus den USA wissen wir, dass asiatische Haushalte, also insbesondere Ostasien, aber auch Indien, dass die weitaus mehr verdienen als weiße Haushalte. Und wenn es so etwas wie White Supremacy gäbe, dann müssten diese Gruppen, dann müssten die Asians ja auch davon betroffen sein, sie müssten weniger Geld verdienen und eine höhere Kriminalität haben. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen nach Deutschland, wo wir eben die Ethnie von Staatsbürgern nicht in den Kriminalitätsstatistiken erfassen, dann können wir folgende Argumente anführen, warum eben diese soziale Erklärungsthese nicht ganz verfängt, nicht ganz überzeugt. Es ist ja so, dass sich der Großteil der Gewaltkriminalität innerhalb der ausländischen Communities abspielt. Ich erinnere mich, dass zum Beispiel Georg Restle jüngst in der Tagesschau war es, glaube ich, auf jeden Fall in der AfD, gesagt hat, ja, diese Zahlen hängen damit zusammen, dass Ausländer eben häufiger angezeigt werden. Er sagte aber im gleichen Atemzug, dass die gestiegene Kriminalität ja gar nicht so schlimm sei, weil sie sich ja hauptsächlich innerhalb ausländischer Communities abspiele. Nach dieser Logik würde das ja bedeuten, dass die Ausländer unter sich institutionellen Rassismus reproduzieren würden, dass die rassistisch gegeneinander wären, was ja schon etwas schmunzeln lässt. Ein weiteres Argument, das das Establishment bringt, ist, dass es sich ja hier nur um Tatverdächtige handelt. Das ist ein sehr schnippisches Argument, ein Argument, das oft sehr schnippisch, insbesondere in den Kommentarspalten von X vorgetragen wird, von anonymen Trollen, die oft ukrainischen Trollen. Und gegen dieses Argument kann man eben folgenden Fakt anführen. Wenn wir uns einmal anschauen, wie hoch der Anteil von Strafgefangenen, also von Gefängnisinsassen in Deutschland ist, dann sehen wir, das ist laut Statista, Strafgefangene in Justizvollzugsanstalten nach Nationalität bis 2023, da sehen wir, dass im Jahr 2023 ausländische Staatsangehörige einen Anteil von 35% in den Gefängnissen hatten. Jetzt wird man aber nicht ohne weiteres ins Gefängnis gesteckt. Da muss erstmal eine Anzeige eingehen. Da muss der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragen. Da muss ein Richter den unterschreiben. Das passiert eben nur, wenn Beweise vorliegen. Also hier reicht ein bloßer Verdacht nicht aus. Und wir hatten ja schon eingangs festgestellt, dass Ausländer nur 15% der Bevölkerung ausmachen. Gleichwohl machen sie über 35% aller Strafgefangenen aus, sind also hier doppelt so häufig repräsentiert. Und ein weiteres Argument, mit dem sich das Establishment, insbesondere die Ukraine-Trolls auf Twitter, auf X, zu retten versuchen, ist darauf hinzuweisen, dass Ausländer, also insbesondere aus dem aus dem nordafrikanischen Raum, ja häufiger Männer und viel jünger sind. Und es stimmt, Männer im Alter von 21 bis 29 Jahren sind überproportional im Bereich der Gewaltkriminalität, im Bereich der Kriminalität allgemein vertreten. Die haben einfach mehr Testosteron, die sind aggressiver, die sind risikofreudiger. Nun ist es allerdings so, und das ist, würde ich sagen, das Killer-Argument. Es ist allerdings extrem schwer zu machen, weil diese Zahlen, an diese Zahlen nur rankommt, wenn man nach ihnen sucht und sie selber berechnet. Muss jetzt hier mal etwas...
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und es gibt eine ganz interessante Studie von Jochen Renz, die habe ich jetzt auch offen, aus 2017, mit dem klingenden Titel "Drei Chinesen mit dem Kontrapass, wenig bekannte Fakten zur Ausländerkriminalität in Deutschland", wo er eben auch so eine Art von Kriminalitätsrate berechnet. Und ja, es gibt ja diese Faktoren, die die Neigung zu und Wahrscheinlichkeit von Straftaten angeben, nämlich Alter und Geschlecht, wie von dir schon hervorgebracht, also junge Männer. Und diesen Einwand sozusagen, dass sie nur deswegen, Migranten nur deswegen, Ausländer nur deswegen häufiger in der Statistik auftauchen, weil es eben junge Männer sind, verneint die Studie aus dem Jahr 2017 und er kommt zu dem Fazit: Junge Männer sind zwar wesentlich häufiger tatverdächtig als die Gesamtbevölkerung, aber selbst in dieser Bevölkerungsgruppe sind Nichtdeutsche wesentlich häufiger tatverdächtig als Deutsche. Außerdem ist die Kriminalrate junger deutscher Männer geringer als die von Nichtdeutschen im Allgemeinen.
Das ist natürlich eine ganz hervorragende Studie, aber Philipp, ich wollte eigentlich auf einen Artikel auf dem Freilich-Magazin von Jonas Kreinberg referieren. Und zwar exklusiv Sexualstraftaten und Migranten. Wie wehrhaft ist der Staat? Erster Teil. Das ist vom September 2023. Und da habe ich eben die polizeiliche Kriminalstatistik 2022 analysiert. Da gibt es nämlich die Tabellen 40, 50 und 51. Und hier kann man einsehen, die Kriminalität von Polen, Rumänen, Italienern und Türken nach Altersgruppen. Und ich habe mir mal die Türken von 21, die männlichen Türken von 21 bis 29 angeschaut und mit deutschen Männern in der gleichen Altersgruppe verglichen. Und da kommt etwas ganz Überraschendes bei heraus. Dabei kommt heraus, dass wir im Schnitt 49 Tatverdächtige pro 100.000 Deutsche haben. Bei Türken liegt es allerdings bei 111. Also bei Türken ist es mehr als doppelt so hoch. Und das ist eben die Widerlegung, dass die höhere Kriminalität der Migranten nur damit zusammenhängt, dass sie häufiger, dass sie jünger und häufiger männlich sind.
Ja, auch die Zahlen von Rentsprechern deutscher Sprache. Deutsche zwischen 20 und 30 Jahren haben eine Kriminalitätsrate von 6,5% und Ausländer zwischen 20 und 30 Jahren kommen hingegen auf eine Kriminalitätsrate von 17,5%. Also so viel zur Plausibilität der Erklärungsmuster. Mein Favorit ist allerdings dieser Anstieg der ausländischen Tatverdächtigen, wird sozusagen einfach relativiert, indem man sagt, naja, es halten sich im Vergleich zum Vorjahr quasi einfach wesentlich mehr Ausländer in Deutschland auf, aufgrund der Migration. Das wird dann auch plötzlich eingestanden. Deswegen ist es logisch und völlig klar, dass hier sozusagen auch die Zahl der ausländischen Tatverdächtigen steigt. Das ist schon so eine völlige Verzweiflungstat offenbar des Establishments, dass man jetzt auch schon derartige Argumentationsmuster sich bedient. Aber vielleicht zum
dieses,
Abschluss.
Vielleicht noch ganz kurz, also dieses Argument wurde von Georg Restle vorgetragen und ist in sich falsch. Es ist logisch inkohärent, denn die Zahl der Ausländer ist in Deutschland von 2020 auf 2023 um 3,4% gestiegen. Ihr Anteil an den Tatverdächtigen ist aber um 17,8% gestiegen. Die Kriminalität der Ausländer hat also um ein Vielfaches mehr zugenommen als ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung. Also dieses Argument ist...
Glaubst du, dass die Leute sich überhaupt diese Zahlen anschauen oder dass sie solche Behauptungen trotz besseren Wissens aufstellen?
Ich würde die Frage mal an dich zurückgeben. Wer ist dir bekannt, der wie ich Tatverdächtigen Belastungszahlen zu den polizeilichen Kriminalitätsstatistiken berechnet?
Tatsächlich sehr wenige, aber ich denke mir trotzdem, dass hier ein gewisses Bewusstsein vorhanden ist und glaube tatsächlich, dass ein derartiges Verzweiflungsmanöver schon ein bisschen für die Überforderung auch mit diesen Zahlen spricht. Also ich denke, gerade auch diese Panik, mit der dieses Mal, also ich kann mir das vergleichen mit letztes Jahr sind die Zahlen veröffentlicht worden und ich habe eigentlich den ganzen Diskurs über die PKS hauptsächlich in alternativen Medien mitbekommen. Mag jetzt auch eine Wahrnehmungsstörung sein, aber mein Eindruck war, dass die PKS-Zahlen dieses Jahr wesentlich stärker auch von einer migrationskritischen Berichterstattung in den Mainstream-Medien geprägt war. Spricht das auch deinem Eindruck oder bin ich einfach subjektiv falsch unterwegs?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch die öffentliche Debatte um die polizeiliche Kriminalstatistik weder 2022 noch 2023 stark verfolgt. Ich war damit beschäftigt, einfach zu gucken, wie sind die Zahlen, wie kann man aus den Zahlen, die uns das BKA gibt, ein Verhältnis zwischen Ausländer und deutschen Kriminalität herstellen. Und ich würde sagen, dass dieser Zahlenanalphabetismus, den wir tatsächlich im Establishment besonders ausgeprägt haben, einfach dazu führt, dass es leichter ist, einfach diese unwahren Behauptungen zu verbreiten, wie es Georg Restle tut, dass also die Zahl der Ausländer stark angestiegen ist und dass deshalb also auch die Ausländerkriminalität dementsprechend ansteigt, ist es für mich einfach nur eine Bankrotterklärung und ein Analphabetismus gegenüber statistischen Daten.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt sehr lange, über 50 Minuten, über die Zahlen gesprochen, haben uns unterhalten über Straftatbestände, Delikte, Tatverdächtigenzahlen, Verhältnisse, prozentuale Verhältnisse, Kriminalitätsraten, abstrakte Zahlen. Meine Abschlussfrage an dich, du beschäftigst dich ja sehr intensiv mit diesen Zahlen und hältst es auch für sehr, sehr wichtig, diese Zahlen nicht nur quasi parat zu haben, sondern auch in Form von Infografiken, in Form von Argumentationsmustern sozusagen auch unter die Menschen zu bringen. Ich möchte da auch an dieser Stelle auf deinen X-Account verweisen, Jonas Greindberg, auf ehemals Twitter, jetzt X, @JonasGreindberg, wo du auch immer wieder regelmäßig Infografiken, selbst angefertigte Infografiken zu diesen Zahlen veröffentlichst. Aber was folgt jetzt eigentlich daraus? Wie kann man diese Zahlen nutzen, um sozusagen das rechte Hauptziel, den Erhalt unserer Identität, den Stopp des Bevölkerungsaustausches und das Einleiten einer Politik der Remigration sozusagen zu befördern, zu bestreben? Inwiefern helfen uns diese Zahlen dabei?
Diese Zahlen helfen uns insofern, als dass sie das Narrativ des Establishments, das uns Masseneinwanderung bereichern würde, zerstören. Ich denke, dieses Narrativ ist gerade unter deutschen Frauen sehr stark verbreitet, die ja zu den stärksten Anhängern, man muss es leider sagen, des Bevölkerungsaustausches gehören. Wenn man sich anschaut, wer wählt die Grünen, wer wählt SPD, wer wählt AfD, wenn man das mal vergleicht, Männer, Frauen, dann sind Frauen eben bei den progressiven Parteien besonders stark vertreten. Das Gute an den Kriminalitätsstatistiken ist jetzt allerdings, dass sie aufzeigen, dass Frauen überproportional von Ausländerkriminalität betroffen sind, gerade bei den Sexualstraftaten. Vor diesem Hintergrund ist es, denke ich, tatsächlich ein sehr gutes Argument. Es unterstellt allerdings auch, dass das gegenüber rationalen Argumenten zugänglich ist.
Ich wollte gerade sagen, und das ist jetzt der Kernpunkt, und da finde ich es ja gerade interessant, dass du die Geschlechterdimension aufgeworfen hast. Und das vielleicht auch ein bisschen, wir bringen das am Heimatkurier selbst sehr oft und fokussieren das auf das Thema, aber das ist sozusagen ein bisschen eine Kritik an diesem extremen Fokus, sage ich mal, auf Ausländerkriminalität, auf solche Statistiken, auf solche Zahlen, dass das ja alles Sachen sind, die erst einmal die Ratio bedienen. Also natürlich einzelne Fälle schockieren, lösen Emotionen aus, aber grundsätzlich finden Menschen zu einer politischen Überzeugung ja auch über Gefühle, über Emotionen. Und ich glaube, dass das gerade auch bei Frauen noch viel, viel stärker zutrifft als bei Männern. Und deswegen hege ich so ein bisschen den ein oder anderen Zweifel, ob jetzt diese blanken Zahlen, auch wenn man sie schön in einer Infografik darbringt, tatsächlich hier zum Durchbruch führen. Also würde mich interessieren, wie du das beurteilst, weil das ja eben keine direkte Emotion und kein direktes Gefühl auch auslöst.
Ich stimme dir da absolut zu. Also sowas auch, was ich jetzt gerade mache, dass ich mich da autistisch für mehrere Stunden hinsetze und da diese tatverdächtigen Belastungszahlen ausrechne, das ist einfach für viele Menschen abstrakt, das holt die nicht ab. Ja, da bin ich ganz bei dir, da müssen andere Narrative her, diese Menschen müssen auf anderem Wege erreicht werden. Wo ich allerdings den hauptsächlichen Nutzen dieser Statistiken sehe, ist, dass man damit den Gegner, so er denn rational argumentiert, ganz einfach widerlegen kann. Wenn der jetzt der Linke zum Beispiel auf X, auf Twitter, sagt, ja, das war ja nur ein Einzelfall, ne, wo da, keine Ahnung, der Mutombo jetzt sein Messer gezückt hat, das war ja nur ein Einzelfall. Dann kommt da zack, sofort die Statistik drunter. Und dann ist der widerlegt. Und ich denke, in diesem Bereich helfen uns diese Statistiken, weil einfach damit zweifelsfrei gezeigt werden kann, die Realität, die Fakten sind hier auf unserer Seite und auf anderen Schlachtfeldern. Da mögen dann andere Waffen, da mögen dann vielleicht auch emotionale Narrative ins Feld geführt werden. Da bin ich ganz bei dir.
Ja, das ist auch eine Strategie, die in Frankreich schon betrieben wird von Mark Vanguard. Du hast mal einen Space für den Heimatkurier auch mit ihm gemacht auf Twitter, hast ihn auch seine Arbeit in einem Artikel für uns vorgestellt. Das ist eben ein Franzose, ein französischer Patriot und Aktivist, der sich eben in Frankreich auch der Aufklärung über Ausländerkriminalität verschrieben hat und der sich auch dafür der Zahlen der PKS bedient und sozusagen, wenn in Frankreich auf Twitter, auf X oder in anderen sozialen Medien über das Thema debattiert wird, dann braucht es nicht lange, um plötzlich eine von seinen Kacheln und Infografiken zu erblicken, die entweder von ihm selbst dazu gepostet werden oder von Sympathisanten und sozusagen die offensichtlichen Falschaussagen und Lügen der Linken und Liberalen mit einem Male, mit einem Schnips entlarven. Und ich glaube, hier liegt der große Wert und ich wollte das jetzt gar nicht auch irgendwie in seiner Wirkung abmildern, war sozusagen nur eine kritische Anmerkung, aber auch ich halte es für sehr, sehr persönlich, diese Zahlen parat zu haben, darüber zu sprechen und sie für unsere Ziele auch zu nutzen. Deswegen auch der Podcast mit dir, wo ich jetzt glaube, dass wir an einem guten Ende angelangt sind. Lieber Jonas, ich danke dir fürs Dabeisein. Ich würde jedem unserem Fehler und unserer Zuhörer noch einmal sehr, sehr dringend nahelegen, die mannigfaltigen Artikel von Jonas Kreindberg auf bei dem Freilichtmagazin, beim Heim und Kurier, aber auch bei InfoDirect und anderen Medien, wo Jonas Kreindberg regelmäßig seine Beiträge beisteuert, vorbeizuschauen, seine Artikel zu lesen und ihm in den sozialen Medien zu folgen. Lieber Jonas, zum Abschluss möchte ich dir gerne noch von deiner Seite aus das letzte Wort übrig lassen.
Ja, ich kann nur sagen, ich würde keinen Widerspruch, keinen Protest einlegen, wenn sich das auch in Deutschland so entwickeln würde, dass man einfach gewisse Statistiken parat hat, sobald ein Linker sagt, ja, das war ja nur ein Einzelfall, ja, Einwanderung ist ja gut für Deutschland, dann muss eigentlich genau das passieren, dann müssen die Kommentarspalten geflutet werden mit diesen Statistiken. Das ist etwas, was die Linken auf die Palme treibt. Denn was ist sozusagen der Reflex des Linken? Der Reflex ist Source. Welche Quelle? Aber in meinen Infografiken befinden sich unten sowohl Angaben zu den Quellen als auch zum Rechenweg, zur Methodik. Also das ist etwas, wo man den Linken wirklich auf die Palme bringen kann. Und ich kann euch ja nur, ich kann euch nicht zwingen, aber animieren, doch meine Infografiken fleißig zu teilen und die Linken auf die Palme zu treiben. Und mit diesen Worten, Philipp, vielen Dank für die Einladung. War sehr schön, sich mit dir austauschen zu dürfen.
Ja, das kann ich nur zurückgeben. Bedanke mich herzlichst auch nochmal von unserer Seite, von der Seite des Heimatkuriers. Und ich möchte jetzt abschließend, bevor wir hier endgültig zudrehen, unsere Leser noch einmal und Zuhörer natürlich an dieser Stelle aufzurufen, den Heimatkurier auch finanziell mit einer Spende zu unterstützen. Wir können unsere kompromisslose Aufklärungsarbeit am Heimatkurier nur betreiben, weil wir von unseren Lesern unterstützt werden. Wir bekommen keine Presseförderung, keine staatlichen Steuergelder in die Hand. Wir sind von sämtlichen Förderungen per se ausgeschlossen. Deswegen bitte auf unserer Netzseite heimatkurier.at unterstützen, anwählen und uns hier mit einem frei gewählten Betrag unterstützen oder einfach in den Beschreibungen auf YouTube oder auch auf den Podcast-Plattformen auf den entsprechenden Link klicken, eine Spende dalassen und sicherstellen, dass diese Podcast-Folge nicht die letzte war und Jonas Kreindberg uns auch in Zukunft wieder mal beehren wird. Lieber Jonas, vielen Dank noch einmal, schönen Abend.
Ebenso dir auch.